Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Willkommen zu einem weiteren Hörgang von Springer Medizin. Unser Thema heute: pulmonale Hypertonie, Lungenhochdruck. Der Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von MSD. Mein Name ist Martin Burger, ich bin stellvertretender Chefredakteur der Ärztewoche. Ich begrüße Sie in unserem Hörgang und ich begrüße in der Leitung zwei Ärztinnen, zwei Expertinnen in den Fachgebieten Pneumologie und Kardiologie. Frau Dr. Regina Steringer-Maschabauer, hallo.
Hallo, grüß Gott.
Frau Dr. Steringer-Maschabauer ist Leiterin des Referenzzentrums für pulmonale Hypertension am Ordensklinikum Krankenhaus der Elisabethinen in Linz. Und ich darf auch Frau Prof. Dr. Judith Löffler-Rackt begrüßen. Sie ist an der Universitätsklinik für Innere Medizin 2 mit Schwerpunkt Pneumologie in Innsbruck tätig. Willkommen in unserem Podcast.
Ein herzliches Grüß Gott aus Innsbruck.
Diagnose Lungenhochdruck. Würden Sie kurz schildern, warum es sich bei dieser Erkrankung handelt? Wir wenden uns mit diesem Podcast in erster Linie an Laien, an Patienten. Vielleicht fangen wir gleich mit Ihnen an, Frau Dr. Löffler-Rack.
Danke für die Frage. Lungenhochdruck ist eine Erhöhung des Blutdrucks, aber im kleinen Kreislauf, im Lungenherzkreislauf, und da misst man einen erhöhten Mitteldruck über 20 mm Hg.
Lungenhochdruck ist kein einfaches Krankheitsbild, sondern eine Folge unterschiedlicher Ursachen. Habe ich das ungefähr richtig wiedergegeben, Frau Dr. Steringer-Maschabauer?
Haben Sie richtig wiedergegeben. Man unterscheidet auch beim Lungenhochdruck verschiedene Formen. Prinzipiell ist so, dass man auch die Druckwerte im linken Herzen beachten soll. Lungenhochdruck ist immer definiert, dass man den pulmonal-kapillären Widerstand misst. Das ist der Druck, der im linken Vorhof herrscht, und dann den Druck in der Pulmonalarterie. Und je nachdem, ob der pulmonal-kapilläre Wedge-Druck erniedrigt oder normal ist oder erhöht, so kann man dann die Differenzierung zwischen den verschiedenen Formen machen und eine Therapie einleiten oder auch nicht.
Vielleicht fragen sich jetzt manche Hörerinnen, manche Hörer, warum wir zwei Expertinnen zu einem Medizinthema hier im Hörgang haben. Lungenhochdruck ist, das ist eben der arterielle Blutdruck, der krankhaft erhöht ist im Lungenkreislauf. Und an diesem Punkt ist die Expertise von Kardiologen, von Pneumologen gefragt. Frau Dr. Steringer-Maschabauer, Frau Dr. Löffler-Rack, was sind denn die typischen Beschwerden bei pulmonaler Hypertonie? Gibt es da Frühsymptome?
Ja, es ist leider so, dass es keine spezifischen oder typischen Beschwerden gibt, woran man das leicht erkennen kann. Die Beschwerden beginnen meist mit Kurzatmigkeit bei Belastung. Und das wird ja dann häufig für, ja, ich habe einen Konditionsmangel gehalten. Das Wichtige ist, wenn ich als Patient zum Arzt gehe, dass der diesen Konditionsmangel, wie wir dann später noch sprechen werden, diesen vermeintlichen Konditionsmangel gut abklärt. Also es beginnt meistens mit Kurzatmigkeit bei stärkerer Belastung, dann geht es über Wochen in eine mittlere, plötzlich ist es schwierig, ein Stockwerk zu bewältigen. Und dann, wenn es noch stärker ausgeprägt ist, ist der Alltag schon schwer zu meistern, habe ich Atemnot beim Bücken, kann es zu Ohnmachtsanfällen kommen und ganz selten zum Beispiel kommt es auch zu einer Heiserkeit.
Lungenhochdruck ist eine Krankheit, die mit Ängsten verbunden ist, wenn die Sauerstoffversorgung zunehmend eingeschränkt wird und man immer mehr körperliche Probleme bekommt. Wie stark wirkt sich ein Lungenhochdruck auf das Alltagsleben aus? Welche allgemeinen Einschränkungen sind zu erwarten?
Es ist, dass Wegstrecken einfach viel langsamer bewältigt werden können. Wenn man eine Schwester gehabt, die ist mit Lungenhochdruck erkrankten zu einer Veranstaltung gefahren und hat gesagt, Regina, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie schnell langsam gehen ist. Also die müssen teilweise überlegen, schaffe ich den Weg über die Straße oder geht mir da die Luft aus und ich muss stehen bleiben. Also es sind einfach kurze Wegstrecken, die uns nicht einmal aufhören werden zu einem Problem. Und es dauert einfach Zeit, dass Wege bewältigt werden. Das andere ist, durch das, dass die Patienten minder belastbar sind, kommt es auch dann, dass sie sich sozial isolieren, weil sie ja nicht mehr mit Gleichaltrigen mithalten können, nicht mehr mitgehen können. Beim Einkaufen schwerere Lasten tragen wir das Problem. Ist überhaupt, dass alles mühsam wird. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem für die Patienten, dass sie sich zurückziehen. Und das zweite Problem ist, dass die Symptome wie Atemnot meistens nicht ernst genug genommen werden.
Und das liegt wiederum daran, dass es sich um unspezifische Symptome handelt?
Das unspezifisch ist genau da, dass die Patienten etwas übergewichtig sind, Patientinnen etwas übergewichtig sind. Es wird alles dann immer aufs Gewicht und auf den Trainingsmangel geschoben.
Ergänzungsfrage: Welche Krankheiten müssen ausgeschlossen werden, um zur richtigen Diagnose zu kommen, Frau Dr. Löffler-Rack?
Also das Wichtige, oder wenn wir auf die Hausarztebene gehen, wenn es Ihnen recht ist, ist zunächst die Beschwerden immer systematisch abklären und schauen, ob ich eine strukturelle Herz- oder Lungenerkrankung vorliegen habe. Also der Hausarzt hat da eine wichtige Rolle, weil er soll eine genaue Krankengeschichte erheben. Er soll den Patienten untersuchen und man kann auch am Anfang schon mit EKG-Röntgen, einem Laborwert, dem sogenannten ND-Pro-BNP, schon einmal eine ganz gute Richtung bekommen. Ob das jetzt mehr was für den Lungenfacharzt oder für den Kardiologen oder, was mir auch wichtig ist, wenn eine deutliche Einschränkung ist, wenn da eine junge Frau ist, die sagt, sie kann nur mehr einen Stockwerk gehen und dann bleibt sie stehen und die hat in diesem Test eine genannte Auffälligkeit, dann kann die schnell und direkt in einem Lungenhochdruckzentrum vorgestellt werden.
Sie beide arbeiten an spezialisierten Zentren. Wohin sollen sich Menschen mit den beschriebenen Symptomen wenden?
Ich glaube, die erste Anlaufstelle soll der Hausarzt sein und der Hausarzt soll triagieren. Gehört er ans Zentrum, gehört er zum Lungenfacharzt oder zum Kardiologen? Und die Wege sollten eher kurz sein oder die Zeit soll nicht zu sehr verstreichen. Dann ist wichtig, dass Kardiologe, Pneumologe und der Hausarzt immer gut zusammenarbeiten, dass immer Gesprächsbasis ist, damit der Patient gut aufgehoben ist und rasch abgeklärt werden kann. Und wie die Frau Professor Löffler-Rack schon gesagt hat, wenn sich Symptome schnell entwickeln, dann können die Patienten rasch ans Zentrum zugewiesen.
Was passiert nach der Zuweisung? Zum Lungenfacharzt, zum Herzspezialisten, welche Untersuchungen stehen dann an?
Also je nach Spezialist hat er ein Repertoire an Untersuchungen, ob das jetzt beim Lungenfacharzt die Lungenfunktion, Computertomographie, aber bei beiden Fachärzten eine ganz zentrale Untersuchung, die Echokardiographie, weil die Folge vom Lungenhochdruck, ich habe eine Gefäßveränderung beispielsweise in der Lunge, die kann ich nur mit indirekt über die Rechtsherzbelastung sehen. Und diese Untersuchung ist ganz wichtig, dass bei dieser Abklärung von Kurzatmigkeit dabei ist.
Eine Kategorie des Lungenhochdrucks ist der PAH, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, die pulmonal-arterielle Hypertension. Was versteht man darunter und wie viele Menschen sind davon betroffen?
Also darunter versteht man, dass das linke Herz, die linke Herzkammer kein Problem hat, dass der pulmonalkapilläre Wedge-Druck unter 15 mm Hg ist, dass keine Lungenerkrankung vorliegt, die eine Drucksteigerung im kleinen Kreislauf hervorrufen kann. Und die primär pulmonalarterielle Hypertonie ist eher ein seltenes Erkrankungsbild. Es gibt dann assoziierte Formen wie die systemische Sklerose. Und wenn man alle Grunderkrankungen mit einbezieht, dann ist die Erkrankung nicht mehr so selten als nur die idiopathische pulmonalarterielle Hypertonie.
Wenn man jetzt ein wenig in die Patientenpopulation hineinschaut, wie schaut es da aus mit der Geschlechterverteilung? Und ja, wichtig auch, wo liegt die Altersspitze?
Da haben wir in den letzten Jahrzehnten eine Änderung. Früher haben wir mit pulmonalarterieller Hypertonie vorwiegend jüngere Menschen gesehen, unter 50. In den letzten 15 Jahren identifizieren wir diese Erkrankung auch bei älteren Menschen, wobei hier Überlappungen schon auch mit Grunderkrankungen vorkommen, wie Herz- und Lungenerkrankungen, aber diese auch oft gar nicht gesehen werden. Die Geschlechterverteilung ist weiblich. Frau sein ist ein Risikofaktor für Lungenhochdruck. Gerade bei genetischen Formen sind 2/3 Frauen, 1/3 Männer. Aber interessanterweise, wenn man Mann ist und betroffen ist von Lungenhochdruck, hat man einen schwereren Verlauf. Also all diese Aspekte müssen wir bei Therapieplanung berücksichtigen.
Die Hintergründe, die zu Lungenhochdruck führen, sind ja nicht restlos geklärt. Jedenfalls gibt es nicht die eine Behandlung. Wenn Sie, Frau Dr. Steringer-Maschenbauer, die therapeutischen Säulen skizzieren können, die zur Verfügung stehen.
Es ist so, dass ja eine Endotheldysfunktion vorliegt und das Endothel in der Lunge produziert Substanzen. Das eine ist das Endothelin. Endothelin ist ein starker Vasokonstriktor, das heißt, es macht die Gefäße eng. Und der therapeutische Ansatz ist, dass man Endothelin-Rezeptorblocker verabreicht, sodass das Endothel am Endothel nicht die Vasokonstriktion im Vordergrund steht. Zweite ist, dass Stickstoffmonoxid vermindert produziert wird. Stickstoffmonoxid ist ein starker Vasodilatator. Versucht man mit Substanzen den Stickstoffmonoxidgehalt in der Zelle wieder zu steigern, damit eine Vasodilatation wieder auftritt. Eine wichtige Säule sind dann nur die Prostaglandin-Analoga. Prostaglandine selbst sind auch wieder starke Vasodilatatoren. Bei der Erkrankung liegt ein Mangel vor und aus diesem Grund führt man eben dann extern Vasodilatatoren, also Prostaglandine zu. Das sind so die drei Hauptsäulen in der Therapie.
Und daran anschließend doch eine Frage, welche medikamentösen Möglichkeiten haben wir?
Also es ist ganz wichtig und in der gemeinsamen Betreuung vom Zentrum mit anderen niedergelassenen Ärzten und Hausärzten, dass man diese nicht spezifischen Therapien gemeinsam gut macht. Dazu zählen beispielsweise Langzeit-Sauerstofftherapie bei Betroffenen, die auch einen Sauerstoffmangel in Ruhe aufweisen. Ein Eisenmangel sollte beispielsweise ersetzt werden. Das sind einmal ganz wichtige Dinge, auf die die Kollegen schauen. Und auch der Einsatz von Diuretika kann helfen, wenn beispielsweise Beinödeme trotz optimierter Lungenhochdrucktherapie vorliegen. Ganz, ganz wichtig, gerade jetzt in einer postpandemischen Phase ist und immer wichtig, ist die Infektprävention, weil wir sehen, das wird auch bei stabilem Lungenhochdruck nach einem grippalen Infekt zum Beispiel, es zu einer schubartigen Verschlechterung der Erkrankung kommt. Also eine Infektprävention mit Impfungen und Meiden von Menschenansammlungen ist gerade auch für diese Erkrankung wichtig und etwas, wo wir in Zusammenarbeit mit den Ärzten was tun können.
Patientenseitig gefragt, soll man, wenn man Lungenhochdruck hat, soll man sich eher schonen oder soll man sportlich aktiv bleiben?
Ja, gezieltes Training wird für Patienten mit Lungenhochdruck empfohlen. Es wird so gehandhabt, dass die Patienten primär auf Rehabilitation gehen. In der Rehab lernen sie dann wieder sich zu bewegen und wie weit sie sich belasten dürfen. Ich glaube, das ist das, was in der Rehabilitation gelernt wird. Meine Empfehlung ist immer, Bewegung ist gesund, aber nicht direkt in die Atemnot hineinarbeiten. Es gibt im Sport die Menschen, die sich übertrainieren. Für den Lungenhochdruck erkranken, er soll sich so bewegen, dass er gerade nicht in die Atemnot kommt. Und wenn er langsam anfängt zum Trainieren, werden die Wege wieder weiter.
Lungenhochdruck ist weiblich, haben wir gelernt, bei bestehendem Kinderwunsch und in der Folge bei Schwangerschaft. Wie wirkt sich diese Krankheit hier aus, Frau Dr. Löffler-Rack?
Das ist ein Thema bei jüngeren Betroffenen und dann natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, aber ein Thema mit großen Herausforderungen. Aus 2 Gründen. Das eine ist, dass ein Teil der Medikamente zu Fruchtschäden führen kann. Also daher weisen wir unsere Patientinnen auch bei Einnahme dieser notwendigen Medikamente darauf hin. Und das zweite ist, dass durch den Lungenhochdruck selbst die Schwangerschaft zu einem bedrohlichen Ereignis für Mutter und das werdende Kind werden kann. Daher müssen wir leider auch vor einer Schwangerschaft abraten. Wenn es dennoch zu einer Schwangerschaft kommt, ist es ganz wichtig, schnell das Zentrum zu kontaktieren, dass man prüfen und schauen kann, wie die Situation ist und unter welchen Umständen auch eine Schwangerschaft doch sinnvoll geführt werden kann. Also es ist schon ein sehr herausforderndes Thema. Es kommt selten vor, aber wir sind, ich denke, da kann die Regina vielleicht auch noch was dazu sagen, wir versuchen natürlich immer das Bestmögliche, aber es ist eine große Herausforderung.
Naja, es ist, was ich meinen Patientinnen immer sage, es ist aus den Studiendaten wissen wir, dass es eine 50-prozentige maternale, also mütterliche Sterblichkeit gibt und fürs Kind auch eine Sterblichkeit. Und das zweite Problem, das ich Ihnen dann immer vor Augen führe, wenn Sie die Schwangerschaft wirklich beenden würden, ist der Körper geschwächt und ein Säugling braucht wirklich rund um die Uhr Obsorge. Und ob nicht da der Kinderwunsch, wenn Sie sich ein Adoptivkind nehmen, ob das nicht für die ganze Familiensituation besser ist, als wenn man wirklich durch die Schwangerschaft das eigene Leben riskiert und auch das kindliche Leben dann riskiert. Aber wir haben Gott sei Dank, also ich habe in meiner Kohorte keine Frau, die nach Diagnose von Lungenhochdruck schwanger geworden ist.
Ich kenne also die umgekehrte Situation, dass der Lungenhochdruck nach Schwangerschaft diagnostiziert wurde. Aber wir wissen es, wie sagt man denn, aus größeren Zentren, dass Schwangerschaft auch immer wieder ein Thema ist.
Normalerweise stelle ich die folgende Frage gleich zu Beginn von Experteninterviews. Hier habe ich damit aber gewartet, um nicht von inhaltlichen Dingen abzulenken, nämlich die Frage nach der Zahl der Betroffenen.
Ich denke, wir wissen es beide nicht genau, weil wir in Österreich kein Register führen. Generell, es gibt ja eine neue Leitlinie von der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie und Pneumologie, die im Ende des Jahres publiziert wurde. Mittlerweile wissen wir, dass von Lungenhochdruck selber 1% der Bevölkerung betroffen sind. Das heißt, einer auf 100 hat prinzipiell Lungenhochdruck. Wobei man dann sagen muss, wir haben uns schon unterhalten, dass es verschiedene Formen gibt, dass darunter die häufigste Form ist, jene, die mit Linksherzerkrankungen assoziiert sind, jene mit Lungenerkrankungen und diese eigentliche pulmonalarterielle Hypertonie sehr, sehr selten ist. Wenn wir da Zahlen suchen, haben wir da ein Vorliegen, eine Prävalenz von ca. 20 auf 1 Million erwachsene Menschen. Regina, hast du es auch so?
Nein, genau so ist es. Und wenn man jetzt dann Patientinnen und Patienten im höheren Alter sieht, kommt ja dann die Erkrankung, die HEFPEF, die Herzinsuffizienz mit erhaltener systolischer Funktion dazu. Und bei dieser Erkrankung ist so, von der sind etwa 10% der Bevölkerung dieser Altersgruppe betroffen. Von denen entwickeln wieder 50% einen Lungenhochdruck, der dann praktisch die Prognose bestimmt. Also in der älteren Gruppe ist Lungenhochdruck häufiger, wobei man wirklich da vom Lungenhochdruck bedingt durch die Linksherzerkrankung sprechen muss. Und da ist leider nur schade, dass wir noch nicht wirklich therapeutische Optionen haben. In den letzten Guidelines ist aber geschrieben worden, wenn jetzt der pulmonalvaskuläre Widerstand über 5 Wuteinheiten reicht, dann können wir vasoaktive Substanzen, die wir bei der idiopathischen pulmonalarteriellen Hypertonie einsetzen, können wir unter Kontrolle den Patienten verabreichen und schauen und genau beobachten, ob sich die Symptomatik des Patienten verbessert. Also das ist nun wirklich ein fast unbeschriebenes Blatt in der Medizin, vor allem, weil alle Studien, die bei den Formen der Linksherzerkrankung gemacht wurden, sind eigentlich negativ verlaufen, dass wir nicht eine klare Therapieempfehlung haben. Es wird jetzt neue Studien kommen raus, wo man auch schaut, dass man genau diese Patientenpopulation trifft, schaut, ob man einen Benefit erreichen kann, wenn man wirklich jeden mit Lungenhochdruck unter der Voraussetzung, dass er vom linken Herzen kommt, therapiert, ob wir da die Prognose und vor allem auch die Lebensqualität verbessern können.
Unterm Strich, was wäre die Take-Home-Message für die zuweisenden Kollegen, für die niedergelassenen Kollegen?
Mir ist es wichtig, dass wir alle versuchen, Kurzatmigkeit bei Belastung systematisch anzuschauen. Eine Dekondition, ein Trainingsmangel ist eine Ausschlussdiagnose. Also man sollte wirklich immer systematisch nach strukturellen Herz- oder Lungenerkrankungen schauen. Dann wird die BRH nicht übersehen. Wichtig ist mir für den niedergelassenen Bereich auch, was ich auch oft frage, wenn den Patienten fragen, haben Sie Atemnot? Dann sagt der, nein, ich habe keine Atemnot. Ja, wie viele Stockwerke können Sie gehen? Ja, eins, dann muss ich ja mal stehen bleiben. Wir stellen oft auch nicht die richtigen Fragen. Also ein Tipp wäre für mich auch immer eine Leistungsfähigkeit und das einfach zum Beispiel nach Stockwerken zu fragen. Dann schaut es plötzlich ganz anders aus, wenn ein 25-Jähriger plötzlich sagt, ja, nach dem Stockwerk bleibe ich stehen. Da würden wir auch das Abklären viel ernster nehmen. Also das wäre mir wichtig, Systematik und noch Leistungsfähigkeit quantifizieren mit einfachen Fragen.
Das stimmt und für mich ist auch, dass man diese Erkrankung Lungenhochdruck einfach in der Differentialdiagnose denkt. Wenn man weiß, es gibt jetzt Lungenhochdruck, wir haben Medikamente, wir können Lebensqualität und Überlebensrate verbessern, dass an die Erkrankung gedacht wird. Vor 30 Jahren hat mich mein damaliger Chef das erste Mal damit konfrontiert. Und damals war in den Lehrbüchern Lungenhochdruck, waren zwei Sätze, dass es gibt. Es gab keine Therapie. Und jetzt ist, wo er in aller Köpfe ist, stellen wir häufiger die Diagnose. Und je mehr, dass wir darüber sprechen, desto mehr Patienten bekommen wir zugewiesen, um sie dann systematisch abzuklären. Ich glaube, einfach an die Erkrankung denken ist ganz, ganz wichtig.
Vielen, vielen Dank an meine Gäste, Frau Dr. Regina Steringer-Mascherbauer aus Linz und Frau Dr. Judith Löffler-Rack aus Innsbruck. Ziel dieses Podcasts war es, die Awareness für den Lungenhochdruck zu erhöhen. Manche Patienten machen hier ja eine wahre Odyssee durch, bis sie die richtige Diagnose in Händen halten. Und das war unser Springer Medizin Hörgang zur pulmonalen Hypertonie mit freundlicher Unterstützung von MSD.
Danke fürs Interesse.
Danke.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.